kleines Gebet zum Anfang. Wer sich traut, darf das mitbeten. Heiliger Geist, führe mich in alle Wahrheit. Amen. Ich habe schon zweimal darüber gesprochen, über Menschen und besonders Christen, die in einer Fantasiewelt leben und nicht wirklich in der Realität da sind, nicht wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, sondern irgendwo über den Wolken schweben. Und auch da schon gesagt, wie man frei wird. Und ich möchte heute nochmal tiefer in dieses Ganze einsteigen, als es in den letzten beiden Malen war. Und zwar, Paul sagte Donnerstag, dass zum Beispiel das Kreuz eine Realität ist. Paul sagte Donnerstag, dass er irgendwann verstanden hat, dass jemand das Kreuz Christi predigen kann, ohne das Wort Kreuz zu benutzen. Indem er Schwachheit zeigt, indem er sich erniedrigt. All diese Dinge, die das Kreuz wirklich ausmachen. Ja. Und Paul hat da die Realität des Kreuzes beschrieben. Und es ist ein Unterschied, ob ich nur vom Kreuz rede, ob ich nur von Erniedrigung, von Schwachheit, von Selbstaufgabe, von Selbstverleugnung, ob ich von diesen Dingen rede oder ob ich das wirklich praktiziere. Ja. Und viele Menschen wissen noch nicht einmal, dass da ein Unterschied ist. Also es ist ein Unterschied zwischen Theologie und Lehre, zwischen Theologie und Leben, zwischen der Lehre über irgendetwas und der tatsächlichen Realität. So, die Bibel sagt uns, dass alle Dinge, von denen die Bibel schreibt, dass die eigentlich nur Abbilder sind von einer Realität, die in einer anderen Welt, in der unsichtbaren Welt bei Gott wirklich existiert. Als Mose diese Stiftshütte baut, ja, der wusste, das, was ich hier baue, das ist nicht das Echte. Und im Hebräerbrief lesen wir, dass Mose ganz genau wusste, dass das alles nur ein Abbild oder ein Schatten, eine Andeutung des himmlischen Heiligtums, des himmlischen Jerusalems war. Ja. Und wie immer, wenn wir so Dinge haben, die aus einer ganz anderen Welt kommen und dann irgendwie in diese Welt hineingebracht werden und es gibt keine Beschreibung, es gibt nichts Vergleichbares dafür, dann sehen die Dinge manchmal komisch aus. Dann sieht es manchmal so aus wie diese Visionen, die Hesekiel hat mit den Rädern, die voller Augen sind. Oder mit irgendwelchen Tieren, die komische Gesichter haben an allen vier Seiten und all solche Sachen. Das sieht manchmal sehr komisch aus. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr zweidimensionale Wesen wärt, die auf einer Ebene leben würden, wo es keine Höhe gibt, ihr würdet in einer Welt leben, die wäre komplett flach. Einzige Richtung, in die ihr gehen könntet, wäre links oder rechts. Ja, hoch geht nicht. So. Und jetzt würde jemand zu euch kommen und Gott, nehmen wir mal an, Gott wäre eine Kugel. Oder jetzt würde einfach eine Kugel kommen. Und diese Kugel, dies ist eure Welt, dieses Blatt Papier. Und die Kugel ist da drüber. Ja. So, ihr könnt nicht hochgucken. Ihr könnt nur nach links oder nach nur in die Breite gehen. Aber die Dimension Höhe gibt es für euch nicht. Ihr würdet von dieser Kugel oder von diesem Ding nichts merken. Aber was würde passieren, wenn diese Kugel in genau einem Punkt das Blatt Papier berühren würde? Ihr würdet genau einen Punkt sehen. Ja? Für alle Mathematiker, das ist nichts Neues, aber ja? Wenn, jetzt stellt euch vor, diese Kugel taucht noch tiefer rein in das Blatt Papier. Was würdet ihr dann sehen? Ein Kreis. Ja, ihr würdet einen Kreis sehen. Ihr könnt ja nicht in die Höhe gucken. Nur so einen Kreis sehen. Und wenn die Kugel ganz wieder durchgehen würde, irgendwann würde man wieder nichts sehen. So, das Abbild von diesem dreidimensionalen Objekt auf so einer zweidimensionalen Ebene ist ein Punkt, ein kleiner Kreis oder ein großer Kreis. Ja? Aber diese Bewohner auf diesem zweidimensionalen Blatt Papier werden nie wirklich verstehen, wie sieht das Ding wirklich aus. Weil das hat eine Dimension mehr, die die Bewohner auf diesem zweidimensionalen Blatt Papier nie verstehen werden. Ja. Genauso ist es mit uns, wenn wir von den himmlischen Dingen sprechen. Wir benutzen dann Bilder und Vergleiche und irgendwelche Abbildungen. Ja. Aber wir müssen wissen, es gibt eine Realität und die ist viel größer, die ist viel... Die können wir noch nicht fassen. Wenn wir diese Beschreibungen von dem neuen Jerusalem in Offenbarung lesen, dann stellen wir uns da so einen komischen Würfel oder eine Pyramide vor, ja, und wir sind überhaupt nicht beeindruckt davon. Ja. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich viel beeindruckender, als wir uns das je vorstellen können. So, und diese Realität, die Bibel sagt, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, und ich werde euch nachher zeigen, die Worte Wahrheit und Realität oder Wirklichkeit sind absolut austauschbar. Aber wenn wir an das Wort Wahrheit denken, dann denken wir vor allem in dem Sinne daran, jemand, der etwas sagt, was stimmt, der Fakten richtig wiedergibt. Das ist für uns die gebräuchlichste Bedeutung des Wortes Wahrheit. Und wenn wir das Wort Wahrheit hören, dann denken wir als erstes an die Wahrheit sagen. Das ist unsere Bedeutung dieses Begriffes. Aber wenn wir wissen wollen, was meint Gott mit dem Begriff Wahrheit oder mit dem Wort, was in der Bibel mit Wahrheit wiedergegeben wird, was meint Gott damit? Dann müssen wir uns all die Verse anschauen, wo dieses Wort Wahrheit drin vorkommt. Und da finden wir dann so Verse wie zum Beispiel: Sie tun nicht die Wahrheit, 1. Johannes 1, Vers 6, oder wer die Wahrheit tut. Dieses Verständnis haben wir gar nicht. Für uns ist ja Wahrheit etwas, was man sagt, aber die Bibel redet sehr oft davon, dass man die Wahrheit tut. Da merken wir schon, die Bibel hat ein anderes Verständnis von diesem Begriff Wahrheit, als wir es haben. Ja. Die Bibel sagt, dass Wahrheit ein Geist ist, in Johannes 14, Vers 17, den Geist der Wahrheit in die Welt nicht empfangen kann. Die Bibel sagt, dass Wahrheit eine Person ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So, die Bibel, Gott hat einen ganz anderen Begriff von Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit ist in Wirklichkeit eine Person und ein Geist, eine Persönlichkeit. Wahrheit ist nicht einfach irgendwie Fakten richtig wiedergeben. Okay? So, und eine viel bessere, oder ein Begriff, der uns das deutlicher macht, ist der Begriff Realität oder vielleicht Wirklichkeit. Der Geist der Wirklichkeit, der Geist der Wahrheit, der uns in alle Realität hineinführt, der uns alle Lügen und alle falschen Vorstellungen wegnimmt, der uns aus dieser Fantasiewelt rausführt und in die Realität Gottes hineinbringt. Was bedeutet das? Ganz praktisch und ganz einfach. Ich lasse jetzt mal die mathematischen Vergleiche sein. Ich glaube, so mit 13 Jahren oder so, da wusste ich, ich muss mich bekehren. Ich wusste nicht, was genau das ist und was es bedeutet, aber ich wusste, ich muss das machen. Und ich habe gefragt, was macht man dabei so? Und dann wurde mir gesagt, man betet dies und jenes Gebet. Und dann habe ich das Gebet gebetet und dann wurde ich offiziell als bekehrt deklariert. Und ich hatte alles richtig gemacht. Ich habe die Lehre vollkommen erfüllt. Ja, ich habe die richtigen Worte ausgesprochen. Ich wusste, ich bin ein Sünder. Ich wusste, meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung. Ich wusste nicht, was für ein schlimmer Sünder ich war, das wusste ich nicht. Das habe ich erst 10 Jahre später angefangen zu verstehen. Aber ich wusste, irgendwo zwischen mir und Gott ist es nicht klar. So. Und ich habe alles richtig gemacht. Ich habe ein Übergabegebet gesprochen. Und ich hatte aber die ganze Zeit so das Gefühl, das kann doch nicht alles sein. Irgendwas stimmt doch nicht. Da muss doch irgendwie, es muss sich doch in mir was verändern. Und das ist aber nicht passiert. Ja. Ich habe die Lehre befolgt, aber da war null Realität dahinter. Da war null Wahrheit. Das war kein Leben. Das war einfach ein stumpfes Befolgen eines Rezeptes oder das Aufsagen eines magischen Zaubergebetes, was überhaupt nichts bewirkt hat, mein Leben. Erst, glaube ich, 10 Jahre später oder so, ja, hatte ich zum ersten Mal richtige Sündenerkenntnis und ich wusste, dass Gott mich erretten muss. Und ich wusste dann, ich kann mich gut an den Tag erinnern, weil seitdem ist alles anders. Ja. An dem Tag, wo ich wirklich wiedergeboren wurde und wo das Leben Gottes in mich hineinkam. Und das ist ein Riesenunterschied, ja, ob man einfach nur das richtige Gebet sagt oder ob man mit einem neuen Leben von innen gefüllt wird. Das eine ist bloße Lehre, bloßes Dogma, das andere ist Realität und echtes Leben. Und das macht all den Unterschied aus. Deswegen ist das auch so lächerlich, wenn wir die ganze Zeit nur gucken, die Leute darauf prüfen, was sagen sie, welche Lehre haben sie, welche Worte benutzen sie. Benutzen sie auch die richtigen Worte? Drücken sie sich auch richtig aus? In Wirklichkeit spielt das nicht so eine Rolle. Es spielt vielmehr eine Rolle, ist das Leben Jesu wirklich in ihnen? Und wenn das in ihnen ist, dann dürfen sie auch die falschen Worte benutzen. Zumindest bei Jesus, bei den Christen nicht, natürlich. Aber bei Jesus dürfen sie das. Ja. Wir haben da viele Beispiele in der Bibel. Josua sagt, mit Gottes Hilfe werden wir das Land einnehmen. Kaleb sagt, wir werden das schaffen. So, beide hatten recht. Ja? Gott hat es da nicht so genau genommen, anscheinend. Gott war da nicht so dogmatisch. Gott sagt von beiden, es war ein anderer Geist in ihnen. In Josua und in Kaleb. So, ja, die hatten vielleicht unterschiedliche Theologie. Aber es war, was entscheidender ist, es war der Geist Gottes in ihnen. Das ist viel entscheidender. Es geht wirklich um die Realität. Und so viele Christen leben, sind gefangen in einer Welt, wo sie noch nicht einmal wissen, dass hinter allen geistlichen Dingen eine tatsächliche Wirklichkeit, eine Realität ist. Wir kloppen uns darum, wie nimmt man das Abendmahl richtig? Welche Bedingungen muss man alles erfüllen für das Abendmahl? Wie ist die richtige Form? Und während wir uns um diese Äußerlichkeiten streiten, oder jeder, der sich um diese Äußerlichkeiten streitet, hat überhaupt nicht erkannt, dass das Abendmahl eine absolut geistliche Realität ist. Jesus sagt das in Johannes 6, wer von meinem Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und wer das nicht tut, der hat das nicht. So, das passt mit unserer Lehre nicht zusammen. Aber das ist die Realität, die im Himmel gilt und die auch hier gilt. Und wenn das Abendmahl für uns nur irgendein komisches Ritual ist, dann haben wir die Realität dahinter nicht erkannt. Genauso mit der Taufe. Wir kloppen uns darum, was ist die richtige Taufform. Ja. Und mich wundert das, dass die Christen sich nicht auf folgende Taufform geeinigt haben. Man stellt einen, die beste Taufform, das habe ich mir mit Paul mal ausgedacht, als wir noch in der SMD waren und sich alle drum gestritten haben. Die beste Taufform, man stellt einen in eine Tonne und begießt und besprenkelt ihn so lange, bis er komplett bedeckt ist. Dann hat man fast alle Denominationen zufriedengestellt. Er wurde begossen, er wurde besprengt, er wurde untergetaucht irgendwann. Ja. Ja. Das kann man doch so lösen, oder? Ja. Aber wenn man, ja, und dann hat man alle, dann kann man, den einen kann man sagen, ja, ich wurde untergetaucht. Ich war komplett unter Wasser. Den anderen muss sagen, ich wurde besprengt. Den anderen, ich wurde begossen. Ja. Man kann alles allen recht machen. Und alle sind zufrieden. Alle sind glücklich. Ja, er hat die richtige Taufform. Schön. Ist er wirklich mit Christus gestorben? Nein. Wahrscheinlich nicht. Weil das ist die Realität. Paulus schreibt in Römer 6, die Realität hinter der Taufe ist, dass wir ins Grab gehen, dass wir mit Christus sterben. Und darauf kommt es an. Wenn wir die Realität nicht haben, dann ist es egal, ob wir besprenkelt, begossen oder sonst was geduscht wurden. Oder ob wir selbst nach Israel gefahren sind und im Jordan getauft wurden. Ja? So ganz wie Jesus. Es ist dann wirklich egal. Versteht ihr das? Ja, das Entscheidende ist die Realität. Und die geistliche Realität kann ich nicht mit diesen Augen sehen. Und die kann ich nicht mit dem Verstand entschlüsseln. Mit meinem Verstand und mit diesen Augen kann ich überprüfen, ob die äußerliche Form der Realität oder ob das Abbild der unsichtbaren Realität, was in dieser Welt beobachtbar ist, ob das eingehalten wurde oder ob das kann ich beobachten, ja. Aber das sagt mir nichts über die unsichtbare Welt aus. Das ist auch einer der Gründe, warum wir hier in der Gemeinde kein, wie heißt das richtig, Glaubensbekenntnis oder Gemeinderichtlinie, irgendwie so ein Blatt Papier haben, wo alles steht, was ihr erfüllen müsst, damit ihr zu diesem Club gehören könnt. So, es gibt in Wirklichkeit nur eine Bedingung, um zu unserem Club zu gehören, das ist wiedergeboren zu sein. Und das ist eigentlich auch die einzige Bedingung, die Gott stellt, dass man in seinem Leib Mitglied ist. Ja. Und wir sind nicht in der Lage, noch irgendwelche Forderungen da drauf zu packen. Und selbst wenn wir das machen würden, um uns vor all den Wölfen im Schafspelz zu bewahren, die immer wieder zu uns kommen, ja, würde es trotzdem nichts bringen. Wenn wir jetzt eine Liste mit 35 oder sagen wir mal mit 60 Punkten machen, was man alles so richtig machen müsste, um bei uns zu sein. Jemand würde hier ein halbes Jahr sein, würde unsere Sprache lernen, würde all die frommen Begriffe lernen, er könnte zu allem sagen, ja, 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 mache ich, stimme ich zu, in seinem Herzen vielleicht überhaupt nicht, ist er voll rebellisch, aber mit seinem Mund sagt er allem ja, und dann müssten wir ihn aufnehmen. Ja, toll. Was sagt das aus? Nichts. Ja. Aber das ist leider so oft gängige Praxis. Und das zeigt, dass wir Christen völlig den Blick für die unsichtbare geistliche Realität verloren haben. Und es kann sein, dass das etwas damit zu tun hat, dass wir so Angst oder Aversion gegen den Heiligen Geist haben, weil er ist es, der uns in diese unsichtbare Wahrheit, Realität Gottes hineinführt. Der Heilige Geist ist das. Und wenn er uns da hineinführt, dann werden wir sofort im Geist, durch das Zeugnis des Geistes, wie Paulus das nennt, oder Johannes nennt das die innere Salbung, die uns ist, dadurch werden wir sofort erkennen, hat der Mensch die Realität oder hat er sie nicht? Oder sind das bloß Worte? Oder sind das bloß fromme Sprüche, die er sagt? Watchman Nee, der sagt, ich zitiere mal ein Zitat von ihm, wir müssen sehen, wie nichtig und vergeblich es ist, sich nach Lehren zu richten. Jemand, der dies tut, hat höchstens ein äußerliches Verhalten. Das ist jedoch nicht das Richtige. Er hat nicht die Realität. Deshalb müssen wir lernen, vor dem Herrn in dem zu leben, was wir sind. Oft sind wir dem Lügen sehr nahe, weil wir zu viel Lehre kennen. Wir richten uns nach Lehre, nicht nach der Leitung des Geistes Gottes. Immer wenn wir uns nach Lehren richten, können wir die Realität Gottes nicht berühren. Ja. Durch diese Fokussierung auf das Sichtbare, auf das Äußere, entstehen doch all diese Traditionen, entsteht all die Heuchelei, entsteht dieses Verlangen in uns, dass wir theologisch korrekt sein wollen und am besten noch korrekter als unser Bruder und dass wir alles richtig machen wollen, damit uns bloß keiner anklagen kann. Ja. Und allein dieser Drang in uns, wir müssen immer alles richtig machen, das ist völlig albern, weil wir werden Fehler machen. Und wer das nicht glaubt, der lebt wirklich in einer ganz schlimmen Fantasiewelt. Und wenn wir uns ständig daran stoßen, dass Christen nicht so getauft sind, wie wir es für richtig empfinden, oder sonst die Dinge nicht richtig machen, wenn wir das nicht ertragen können, dass die anderen Christen Fehler machen, dann haben wir ein Problem. Wir haben wahrscheinlich nie wirklich die Realität hinter diesen Dingen gesehen. Und wir sind wahrscheinlich verführt, denn wir schauen nicht auf diese geistliche Realität, sondern wir schauen nur auf das Äußere. Auf das sichtbare Abbild. Okay, ein paar Verse, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. So, Wahrheit ist, Realität ist eine Person. Und das mag uns passen oder das mag uns nicht passen, aber das wird sich nicht ändern. Und es ist auch, ganz ehrlich, es ist egal, ob du das jetzt verstehst oder nicht, dass Wahrheit eine Person ist. In Johannes 14, Vers 17 heißt es, der Geist der Wahrheit, dass hinter Wahrheit ein Geist steckt. Und es ist der Heilige Geist. Und es ist egal, ob du das verstehst oder nicht. Es ist egal, ob das in deine Schublade passt oder nicht. Wenn du Gott nachfolgen willst, musst du da Ja und Amen zu sagen. Du musst sagen, ja, okay Jesus, ich glaube, dass du die Wahrheit bist in Person, dass du irgendwie, dass Wahrheit eine Person ist, nämlich du. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht irgendwie gefasst, aber ich glaube das. Das ist der allererste Schritt. Und dann sagt Paulus in 2. Korinther 13, Vers 8, denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit. Wir können absolut nichts gegen die Wahrheit ausrichten. Verstehen wir, was das bedeutet? Das bedeutet, dass die Wahrheit die größte Waffe, eine der größten Waffen ist, die wir Christen haben. Eine der größten Festungen, der größte Schutz. Kein Mensch und kein Wesen und kein Dämon und kein Engel kann gegen Wahrheit irgendetwas ausrichten, kann etwas dagegen antun. Die Wahrheit wird sich immer durchsetzen, sagt Paulus. Paulus sagt da weiter, denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir können für die Wahrheit etwas tun, wir können so leben, dass die Wahrheit sichtbar wird. Aber wir können nicht, wenn wir gegen die Wahrheit angehen, werden wir immer verlieren. Und jeder Dämon, der gegen die Wahrheit angeht, wird verlieren und jeder Teufel und jeder Engel. Kein Mensch kann gegen die Wahrheit etwas ausrichten, denn die Wahrheit ist eine Person. Jesus ist die Wahrheit. Und ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er hat einen Namen, der höher ist als alle Namen und alle Knie müssen sich beugen unter diesem Namen. Und keiner kann gegen die Wahrheit etwas ausrichten. Und in Johannes 8, schlagen wir das mal bitte auf. Vers 31. Ich habe irgendeinen komischen Schleimhals, keine Ahnung. Falls ihr euch wundert, warum ich schlucke und so komisch rede. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, also in Realität, wirklich, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit, die Realität erkennen. Und die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Realität wird euch frei machen. Das erste ist in dem Wort bleiben. Also zuerst kommt das Glauben. Ja. Das, Jesus spricht das an Jünger, an den Juden, die an ihn glaubten. Zuerst kommt Glauben, dann in dem Wort bleiben. Und wenn wir das machen, sind wir wirklich Jünger, wenn wir im Wort bleiben. Sonst sind wir nicht wirklich Jünger. Steht ihr das? Wir können aussehen wie Jünger. Wir können alles tun, was Jünger sonst so tun und uns an den Plätzen aufhalten, wo Jünger sich aufhalten. Und wir können die Sprache sprechen, die Jünger sprechen und die Kleider tragen, sogar die Jünger tragen. Aber nur wenn wir in seinem Wort bleiben, sind wir in Wirklichkeit, in Realität, wahrhaftig seine Jünger. Das ist ein großer Unterschied. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, ich sage das nochmal, weil das wichtig ist, das Freimachen kommt nicht zuerst. Zuerst kommt das Glauben, dann kommt das in dem Wort bleiben und dann kommt das Erkennen. Und als viertes kommt erst die Befreiung. Als viertes kommt erst, dass die Wahrheit uns wirklich frei macht. Okay, jetzt ein Vers, einer der krassesten Verse, finde ich, in Bezug auf Wahrheit und Gemeinde. 1. Timotheus 3,15. Ich glaube, ich habe den vor ein paar Wochen zum allerersten Mal verstanden, obwohl Arto Katz ihn ständig benutzt hat. Damals noch. Aber ich habe ihn, glaube ich, jetzt erst wirklich verstanden. Da schreibt Paulus an Timotheus: Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes. So, wandeln heißt, wie du im Alltag leben sollst, wie du im Haus Gottes, heißt nicht sonntags im Tempel oder so. Ja, das Haus Gottes ist, besteht aus Personen. So, und es geht hier um das tatsächliche Leben. Und überall, wo die Bibel vom Wandel schreibt, da geht es um das tatsächliche Leben im Alltag. Und nicht irgendwie um, so wie man sich im Gottesdienst verhält oder sonst irgend so ein Kram. Ja, es geht wirklich um das Alltagsleben. Und Paulus sagt, ich schreibe dir all das, ne, damit du weißt, wie du wirklich lebst, im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Und jetzt kommt der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. So, die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste oder das Fundament der Wahrheit. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass Christen immer nur das Richtige sagen? Oder das ist alles Blödsinn. Ja? Und als ich verstanden habe, was das wirklich bedeutet, dann habe ich mich wirklich erschrocken. Weil die Gemeinde oder die Versammlungen von, oder Christen sind normalerweise nicht als die Leute bekannt, die wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen und total realistisch oder sind. Sehr häufig sind Christen, leben die in irgendeiner Fantasiewelt. Sehr häufig. Wo sie dann irgendwie in tausend Problemen stecken und sich dann ständig irgendwelche Bibelverse aufsagen, ach, es wird schon alles gut werden. Mein Gott ist allmächtig, der wird alles machen. Ja, aber ganz ehrlich mal, wenn du 3 Jahre lang dir diesen Vers proklamierst und du glaubst, und du hast dir eingeredet, dass du den auch tatsächlich glaubst und dass du Glauben hast und da verändert sich aber nichts, dann kann es sein, dass du irgendwo in einer Fantasiewelt lebst. Ja. Und es kann sein, dass du nicht in der Realität, in der Wahrheit bist. Und ich weiß, früher, als ich in christlichen Kreisen verkehrte, wo alles Übernatürliche kategorisch ausgeschlossen wurde, ja, da gab es nicht so viel solche Leute, aber als ich dann mit Christen zusammenkam, die durchaus an das übernatürliche Wirken Gottes glaubten, in solchen Kreisen wie diesen sind mir mehr Leute als in allen anderen Kreisen begegnet, die irgendwo in einer Traumwelt oder in einer Fantasiewelt leben. Und das finde ich ein bisschen erschreckend. Du hast ein Problem, ach, du musst einfach nur beten. Und dann wird das weggehen. Ja, und dann betet man 10 Jahre und das geht immer noch nicht weg, das Problem. So, hallo, da wird irgendwann mal Zeit aufzuwachen, irgendwas läuft da falsch. Ja? So, die Bibel sagt zum Beispiel, dass es eine ganze Menge Gründe gibt, warum Gott unsere Gebete nicht erhört. Zum Beispiel in 2. Petrus, da heißt es, wenn deine Frau nicht erst, wird Gott deine Gebete abschneiden und du kannst 300 Jahre beten und Gott wird dein Gebet nicht hören, wenn du nicht endlich anfängst, deine Frau zu ehren. Das ist Gottes Realität. Und das ist etwas, wo der Heilige Geist uns hinbringen möchte, dass wir das tatsächlich in unserem Alltag leben. Ja. Aber wenn ich als Christ in einer Fantasiewelt lebe, oh, mein allmächtiger Gott, da muss ich nur lange genug beten und glauben. Und dann passiert das alles irgendwie. So. Ja. Das kann sein. Wenn alle anderen Hindernisse schon aus dem Weg geräumt sind, ja, dann musst du nur glauben und auf ihn vertrauen, dann passiert das auch. Aber wenn dein Herz total dreckig ist oder da ganz viele Hindernisse sind, da Bitterkeit, Kritik, Neid, Eifersucht, Unvergebenheit und all solche Dinge da sich da befinden, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, und dann müssen wir erstmal da rauskommen. Und Paulus sagt, die Gemeinde ist eigentlich der Ort, die das Fundament der Realität und die Säule der Wahrheit in dieser ganzen Weltgesellschaft, wo wir leben, in der Gemeinde sollten eigentlich die Leute sitzen, die wirklich nicht irgendwo in einer Fantasiewelt leben. Ja. Und wenn man sich all diese gemeinen Verse von Paulus da liest, in den T-Briefen, Titus, Timotheus und so weiter, wo er sagt, wenn jemand wirklich ein Christ ist, dann soll er das machen, soll er sich vernünftig sein, die Sklaven sollen ihren Herren dienen, sogar denen, die doof sind und all sowas, und die sollen sich unterordnen und die sollen das aus Liebe machen und die sollen nicht selbstsüchtig sein, die sollen nicht streitsüchtig sein und all diese gemeinen, bösen Verse, ja, das holt uns ganz schön auf den Boden der Tatsachen zurück. Weil das, ganz ehrlich, heutzutage finden wir sowas nicht in der Gemeinde. Wir finden heute einen ganzen Haufen komischer Leute, und ich spreche aus eigener Erfahrung, ich weiß, ja, das war ein böses Erwachen für mich, als Gott mich das gezeigt hat, dass ich selber in so einer Fantasiewelt lebe, wo ich gedacht habe, ach, ich muss einfach nur glauben und warten, und Gott wird irgendwas machen. So, nein, Gott hat darauf gewartet, dass ich Buße tue und dass all das böse Zeug aus meinem Herzen rauskommt. Und dann hat Gott gemacht, ja. Ja, aber das ist absolut nötig. Und Paulus schreibt, die Gemeinde ist eigentlich der Ort, wo die Menschen sein sollen, oder der aus den Menschen besteht, die wirklich in der Realität leben. Die wirklich in der Realität Gottes leben. Die wirklich sehen, was ist wirklich los und was passiert wirklich. Und die Gemeinde sollte eigentlich nicht der Ort sein, wo ein ganzer Haufen komischer Typen sind, die irgendwie über den Wolken schweben und ihr Alltagsleben nicht gebacken kriegen. Die Gemeinde soll eine Säule und Grundfeste der Wahrheit sein. So, wenn die Menschen da draußen in der Welt, von denen auch sehr viele in einer Fantasiewelt leben, ja, zum Beispiel eine gängige Fantasiewelt, in der viele Menschen leben, ist die Welt, in der alle Menschen eigentlich gut sind. Eine ganz weit verbreitete oder ein ganz großes Disneyland, wo viele Leute drin leben. Alle Menschen sind eigentlich gut. Ja, klar. Geht doch mal ein Konzentrationslager besuchen. So, ein paar Jahre in unsere Geschichte zurückgehen. Da hat die guten und zivilisierten und gebildeten Deutschen so ein paar Sachen gemacht, die nicht so cool waren. Ja? So, das ist totaler Quatsch. Ja? Kein Mensch ist gut. Die Bibel sagt das selber. Und Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch überhaupt nichts Gutes ist. Und Jeremia 17, Vers 9, das Herz des Menschen ist hinterlistig oder verführerisch und bösartig. Niemand kann es ergründen. Gott allein ist, der die Herzen erforscht. Das ist die Realität, in die der Heilige Geist uns reinbringen will. Ja. Und viele Leute leben zum Beispiel in dieser Fantasiewelt, wo alles gut ist. Oder viele Christen leben in einer Fantasiewelt, wo sie von den Eltern Missbrauch in irgendeiner Form erlebt haben. Aber die Eltern sind ja auch Christen. Also ist ja nicht so schlimm, die haben das ja nicht so, die haben es ja nur gut gemeint. Ja, wenn sie es nur gut gemeint haben, dann brauchst du ihnen ja auch nicht vergeben, wenn es nicht so schlimm ist. Und wenn du ihnen nicht vergibst, wirst du immer gefangen bleiben. Ja. Deswegen liebt der Teufel das so sehr, uns in irgendeiner Fantasiewelt zu halten. Die Realität dagegen, in die der Heilige Geist uns reinbringen will, ist so, wenn sich jemand an dir versündigt, ist das nicht einfach nicht so schlimm. Das ist wirklich schlimm. Und wenn du ein Kind gewesen bist und jemand hat sich an dir versündigt, dann sagt Jesus, und der die Wahrheit ist, der uns gerne in die Wahrheit möchte, dass wir in der Wahrheit leben, er sagt dann, es ist besser, wenn der Person ein Mühlstein um den Hals gehängt wird und sie ins Meer geschmissen wird. Das ist besser für die, als wenn sie sich an einem Kind vergeht. Das ist die Realität Gottes. Und wenn wir da sagen, ah, na, das ist nicht so schlimm, das sind doch gute Menschen, haben sich so gemeint. ja, dann brauchen wir noch nicht zu vergeben. Wenn wir aber sehen, dass das, was der Mensch getan hat, wirklich übel ist und richtig böse ist, so, dann müssen wir ihm entweder vergeben oder ihn hassen. Und mehr Möglichkeiten gibt es da auch nicht. Ja? Und dann können wir ihm erst von Herzen vergeben. In dem Wissen, dass was er getan hat, war gar nicht gut. Aber wir vergeben ihm das. Und dann hat unsere Vergebung erst einen richtigen Wert. Ja? Und dann wird uns die Vergebung auch frei machen. Das ist der Unterschied, ob wir in der Realität sind oder ob wir in irgendeiner Fantasiewelt uns befinden. Ja. So, und entscheidend sind ja unsere Gedanken. Ja. Was denken wir? Mit unserem Körper leben wir alle auf diesem Planeten, das können wir uns irgendwie nicht ausdenken. Aber mit unserem unsichtbaren Menschen können wir uns sehr wohl aussuchen, in welcher Welt wir leben. Und in welcher Gegend und in welcher Nachbarschaft. Ja, und abhängig von den Gedanken, die du hast, erkennst du, in welcher Welt lebst du eigentlich? Lebst du in einer Welt, wo du nur die Fehler siehst von den anderen? Lebst du in einer Welt, wo alles irgendwie toll ist? Wo du alles andere ausblendest? In welcher Welt lebst du da? Lebst du in einer Welt, wo du voller Bitterkeit oder voller Kritik bist? Ja, das ist die Welt, in der du mit deinem unsichtbaren Menschen lebst. Und an den Gedanken, die du hast, erkennst du das, in welcher Welt du lebst. Lebst du, kreisen deine Gedanken ständig nur um dich selbst, dann lebst du in einem ganz üblen Gefängnis. Ja, zum Beispiel, das sind nur so einige Beispiele. Und der Heilige Geist ist dafür gekommen, um uns zurück in die Realität zu bringen. Und mit Realität meine ich nicht das tatsächliche Leben, wie das hier ist, ja, weil die Realität auf dieser Erde, ich glaube, in Prediger wird die beschrieben, da heißt es, die ist nicht besonders toll, ja. Die Realität dieser Erde, Moment, in Prediger 4, Vers 1, das ist ein Vers, der die Realität dieses Planeten sehr gut beschreibt, aus der Sicht des Menschen. Und so wandte ich mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, glücklicher als die Lebenden, die jetzt noch am Leben sind. So, das ist die Realität, wenn wir die Nachrichten gucken. Und wenn wir angucken, wie viel Ungerechtigkeit passiert auf diesem Planeten. Aber das ist nicht die Realität Gottes, in die der Heilige Geist uns hineinführen will. Weil die Realität Gottes lesen wir in Jesaja 6, die ganze Erde ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Punkt. Die ganze Erde ist voll jetzt von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist die Realität Gottes. Und die können wir mit diesen Augen nicht sehen. Das, was wir hier gelesen haben, das können wir mit diesen Augen sehen, ja. Und das ist die einzige Realität, die für eine Person übrig bleibt, deren Augen unter der Sonne sich befinden. Oder die immer auf diesem Planeten bleibt und die den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit nicht kennen. Das ist die Realität, die für so eine Person übrig bleibt. Ja. Aber die Realität, in die Gott uns hineinführen will, ist, die ganze Erde ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. So, wir können Gott in allem sehen. Meine Augen sind alle Zeit auf den Herrn gerichtet. Darum wanke ich nicht, sagt er. Das ist die Realität, in die der Heilige Geist uns hineinführen will. Und es heißt dann in Johannes 14. Schreiben wir mal auf. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand oder anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit oder der Wirklichkeit, der Realität, den die Welt nicht empfangen kann. Oh, Moment mal. Die Welt kann diesen Geist, wir wissen, das ist der Heilige Geist, ja? Und er kommt in seiner Ausprägung als Geist der Wahrheit. Er hat sieben verschiedene Ausprägungen. Jesaja 11, Vers 2 oder Offenbarung lesen wir das. Ja? Dass es ein siebenfältiger Geist ist. Und hier ist eine seiner Facetten, ist der Geist der Realität. Es ist die Person, die hier auf der Erde ist, um uns zu helfen, in die Realität Gottes hineinzukommen. Und die Welt kann ihn nicht empfangen. Wir haben ja alle in der Sonntagsschule gelernt, so, ne? Um wiedergeboren zu werden, muss man doch den Heiligen Geist bekommen. Wer den Geist nicht hat, ist nicht Gottes Kind, steht doch in Römer geschrieben. Wie kann das sein, dass hier steht, dass Jesus selber hier sagt, jemand, der in der Welt ist, kann diesen Geist niemals empfangen. Interessant. Hm? Anscheinend ist er für Christen. Anscheinend ist er für Menschen, die an Jesus glauben. Jesus sagt das ja zu seinen Jüngern. Den Geist der Wahrheit, das ist ein Geist. Jesus sagt das hier, der für die Jünger da ist. Es ist ein Geist, den werden nur die kennenlernen, die Jesus nachfolgen. Die anderen werden ihn niemals kennenlernen. Sie werden vielleicht wiedergeboren sein, ja. Aber sie werden den Heiligen Geist nie als den Geist der Realität, den Geist der Wahrheit kennenlernen. Werden sie nicht. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Unmöglich. Und deswegen ist die Gemeinde auch eine Säule und Grundfeste der Realität, der Wahrheit. Weil da in der wirklichen Gemeinde Gottes sind nur die Leute, die den Geist der Wahrheit empfangen haben. Leute, die wissen, wenn ich diese und diese Dinge habe, dann, ja, wenn ich nicht in der Lage bin, meinen Chef zu ehren, sondern mich ständig über ihn ärgere, dann lebe ich irgendwie nicht in der Realität Gottes, wie Gott mir das im Timotheusbrief erklärt, dass ich selbst den Herren, die nicht so toll sind, mit Ehre dienen soll. Ja, dann erkennt man das. Und wie, was ist denn der Weg dahin? Oder was ist die wichtigste Bedingung, dass wir als Christen den Geist der Wahrheit wirklich lieben und empfangen? Das lesen wir in Thessalonica. Da steht nämlich im 2. Thessalonicher Brief, Vers 2. Wir werden jetzt lesen, wie wichtig es ist, dass wir als Christen den Geist der Wahrheit wirklich haben. Und wir lesen, was passieren wird, wenn wir ihn nicht haben. Und wir lesen auch gleich, warum wir ihn nicht haben, wenn wir ihn nicht haben, was der Grund dafür ist. Vers 9, 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Ihn, damit ist der Gesetzlose, der Mensch der Sünde, oder wir nennen ihn auch manchmal der Sohn des Verderbens, oder der Antichrist, oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Also, da kommt dieser Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde, der Gesetzlose. Er wird kommen und er wird durch die Kraft Satans alle möglichen Wunder und Zeichen tun. Und diese Wunder und Zeichen und Kraftwirkungen, die dieser Gesetzlose, dieser Antichrist vollbringen wird, die werden viele Menschen verführen. Und Paulus schreibt das ja an Christen. Und er warnt ja die Christen. Und jetzt steht hier, warum werden sie verloren gehen und verführt werden? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Oh. Wenn wir nicht irgendwann anfangen, Wahrheit, Realität wirklich zu lieben, und zwar die Wahrheit, die Realität, mit der Gott uns in diesem Buch konfrontiert, dann werden wir verloren gehen, sagt die Bibel. Egal welche Lehre wir jetzt sonst so vertreten. Und Gott wird es wahrscheinlich auch egal sein, ob unsere Lehre das Verlorengehen erlaubt oder nicht erlaubt. Ja? Wird Gott wahrscheinlich keine Rücksicht nehmen. Gott sagt, wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, werden wir verloren. Und dann wird es noch schlimmer. In Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden. Ups. Moment mal, Gott wird sowas machen? Das ist aber ziemlich böse von Gott. Gott wird eine Kraft der Verführung senden? Ja, steht hier. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Früher, als ich solche Verse gelesen habe, dann ging ungefähr folgender Kurzschluss, passiert immer in meinem Gehirn. Ja, okay, aber ich bin ja wiedergeboren, aber ich bin im Heiligen Geist erfüllt, also trifft das für mich nicht zu. Okay, ich werde weiterlesen. Das ist total lächerlich. Das ist Theologie. Das ist tote, äußere Form. Gott guckt nicht danach, mit zu welcher Philosophie sagst du in deinem Verstand Ja und Amen. Gott guckt nach der Realität. Ist Realität da, ja oder nein? Und wenn die Realität, vielleicht bist du wiedergeboren, vielleicht bist du im Heiligen Geist erfüllt, vielleicht hast du diese oder jene Erfahrung gemacht. Wie ist die Realität jetzt in diesem Moment? Ist die Realität da? Ist die Realität, dass du die Wahrheit wirklich liebst, ist sie da oder ist sie nicht da? Ja? Du kannst dein Gewissen beruhigen, indem du dich auf irgendeine vergangene Erfahrung mit Jesus berufst. Ich habe ja die und jene Erfahrung vor 10 Jahren gemacht. Ah, ich muss mir keine Sorgen machen, alles klar. Ja, so kannst du die... Ich glaube, so ein Verhalten, ich kenne das von mir, so ein Verhalten kann uns ganz schnell in eine Fantasiewelt bringen. Weil mit dieser Begründung, ah ja, vor 10 Jahren habe ich die Erfahrung mit Gott gemacht, also muss ich mir keine Sorgen machen. Ja, ja, wenn das alles ist, dann ist ja egal, wie ich lebe. Damit kann ich alles rechtfertigen. Ja. Wenn ich vor 10 Jahren mal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, aber jetzt völlig im Fleisch lebe, super, bringe ich Gott ja ganz viel Ehre. Nicht. Ja. Das ist, was der Teufel gerne hat. Das ist, wie er uns verführt. Indem er uns solche Lehren oder theologischen Kurzschlüsse da ins Gehirn gibt und wir, das Wort Gottes rüttelt uns wach und das Wort Gottes sagt uns, hallo, irgendwas ist nicht in Ordnung, das Wort Gottes will uns in die Realität Gottes hineinziehen. Ja? Und die Wahrheit werden wir nur die erkennen, die im Wort bleiben, haben wir am Anfang gelesen. Und dann kommen wir mit unseren tollen theologischen Kurzschlüssen. Ich habe ja das und das, ich muss mir, das gilt ja nicht für mich, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich kann weiter so leben. Ja, was macht der Heilige Geist dann? Noch ein bisschen länger an unsere Tür klopfen. Wir jagen ihn mit unserer Theologie fort. Ja, und irgendwann lässt er uns in Ruhe. Und irgendwann schickt Gott uns eine wirksame Kraft der Verführung. Ja, genauso wie wir das in 2. Chronik sehen. Ich habe das schon mal gepredigt darüber, glaube ich. Aber es wird nicht schaden, wenn wir uns das noch einmal zu Gemüte führen. Ich weiß nicht, wo das ist. Bestimmt finden wir das. Moment. Ah ja, 2. Chronik, Vers 18. 2. Chronik, Kapitel 18. So. Da sind zwei Könige, Josaphat und Ahab. Josaphat war ein gottesfürchtiger König. Ahab war ein ziemlich gottloser König. Und König Ahab möchte gerne mit König Josaphat zusammen in einen Krieg ziehen. Und der König Josaphat hat so ein bisschen Bauchschmerzen, mit diesem gottlosen König sich zu verbünden, aber er tut es trotzdem. Und dann wollen die in den Krieg ziehen und der fromme König sagt, du, wollen wir nicht lieber den Herrn befragen, ob das Ganze hier auch wirklich okay ist. Klar, kein Problem. König Ahab holt 400 Propheten, ja. Und die 400 Propheten, 2. Chronik 18, Vers 5, da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann und sprach, der König von Israel war Ahab, 400 Mann sprach zu ihm, sollen wir nach Ramoth im Gilead in den Krieg ziehen oder soll ich es lassen? Sie sprachen sie hinauf und Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Josaphat aber sprach, das war der Fromme, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Reichten ihm anscheinend 400 Propheten nicht. Irgendwo hatte er dieses innere Gefühl, dieses Zeugnis des Geistes oder die Salbung, die sagt ihm, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und er traut sich, der Masse zu widersprechen von 400 Mann. Okay, der König von Israel, der gottlose König, aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Das ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat aber antwortet, der König redet doch nicht so. Da rief der König von Israel in Kämmerer und sprach, bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in königliche Gewänder gekleidet. Sie saßen auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria und alle Propheten weissagten vor ihnen. Die Weissagerei, der ganze Zirkus war also noch im Gange. Und Sedekia, der Sohn Kenanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach: So spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen: Ziehen auf nach Ramoth und Gilead, es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach: Siehe, also auf Deutsch, pass bloß auf, die Worte der Propheten verkündigen einstimmig Gutes für den König. So lass nun dein Wort auch sein wie das des Wortes eines jedes von ihnen und rede bloß Gutes. So, also pass auf, was du sagst, das kann dir den Kopf kosten. Micha aber sprach, das ist jetzt wichtig, dass ihr das merkt vielleicht, so war der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott mir sagen wird. Mal gucken, was dein Gott ihm sagt. Und als er zum König kam, sagte der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead den Krieg ziehen, soll ich es lassen? Und er sprach, Micha sprach, er sagt: Ja, ich werde nur das sagen, was Gott mir sagt. Ja, zieht hinauf, soll euch gelingen, denn sie werden in eure Hände gegeben werden. Das ist also, was Gott dem Propheten gesagt hat. Da sprach der König zu ihm: Wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn? Oh, Moment mal. Woher weiß der König, dass das nicht die Wahrheit ist? Naja, war ja sonst andere Botschaften von ihm gewohnt. Ne? Aber irgendwoher wusste der König, hier stimmt was nicht. Das ist interessant. Das bedeutet, der König kannte die Wahrheit. Also der gottlose König kennt eigentlich die Wahrheit. Will sie wahrscheinlich aber nicht wahrhaben. Da sagte er, nachdem der König ihn beschwört: Du sagst mir jetzt wirklich die Wahrheit. Da sagt der Prophet Micha: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Herrn, an jeder kehrt in deinem Frieden. Auf Deutsch: Wir haben keinen Hirten, der König ist tot, alle sind ohne König, jeder geht nach Hause. Also, die Wahrheit Gottes ist: Du, gottloser König, wirst sterben, wenn du in den Krieg ziehst. Da sprach der König von Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weiß, sondern nur Böses? Siehst du, wusste ich doch, dass sowas kommt. Mich aber sprach: Darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels stand seiner Rechten und seiner Linken. Wieso lügt der Prophet eigentlich den König an? Sonst macht man doch nicht als Prophet. Man lügt doch nicht. Und dann bringt Micha noch vor so einen frommen Spruch, dass ich werde ja nur das sagen, was der Herr mir sagt. Was soll das? Ja. Und jetzt, Micha löst das selber auf. Micha sagt: Ich habe die ganze unsichtbare Welt gesehen. Ich habe die Wahrheit, die unsichtbare Realität gesehen, was wirklich hier passiert. Und ihr seid ja nur die Puppen. Ich sah das ganze Heer des Himmels zu rechten und zu linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, betören, verführen, verzaubern, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und der eine sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm: Womit? Und er sprach: Ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Ups, das wussten die Propheten gar nicht, ne? Dass da Dämonen durch sie gesprochen haben die ganze Zeit, als sie da geweissagt haben. So, könnte mal passieren, ne? Dass manchmal so Dämonen durch uns reden, ohne dass wir das merken. Aber gut, Gott sagt: Ich will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Da sprach der: Du sollst ihn betören und du wirst es auch so ausführen. Geh hin und mach es so. Oh, ne? Das waren alles Dämonen, die durch die 400 Propheten gesprochen haben. Hat keiner gemerkt. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Unheil über dich geredet. Da trat Sedekia, das war einer der Propheten, der Sohn Kenanas, herzu und gab Micha einen Backenstreich, also schlug ihn, und sprach: Auf welchem Weg ist der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Er hat es schon verstanden, so. Der Prophet hat gerade gesagt: Dämonen haben gerade durch dich geredet. Und er sagt: Du behauptest das, dass der Geist Gottes nicht durch mich redet, dass Dämonen durch mich reden, so, und klatscht ihm eine. Und Micha sprach: Siehe, du wirst es sehen an jedem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen. Erinnert euch, Paulus sagte: Keine Chance gegen die Wahrheit. wir könnten nichts gegen die Wahrheit ausrichten. Micha weiß das. Micha weiß, ja, du wirst auch sterben. So. Und ich sag's dir jetzt ins Gesicht und du kannst nichts dagegen machen. Da sprach der König von Israel, nehmt Micha und bringt ihn wieder zu Ammon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sagt, so spricht der König, legt diesen in den Kerker, speist ihn mit Brot der Drangsal und mit dem Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Micha aber sprach, wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und dann sagte er, hört es, ihr Völker, alle. Interessant, ja? Dieser Prophet Micha, ich glaube, er hatte den Geist der Wahrheit. Sonst würde er wahrscheinlich sich nicht trauen, gegen 400 Propheten zu reden, mit dem Wissen, dass es ihm sein Leben kosten könnte. Ja. Kein Mensch ist zu sowas in der Lage. Und wird noch nie in der Lage sein, ohne den Geist der Wahrheit ein Zeugnis zu sein für die Wahrheit, für die Person Wahrheit, für Jesus Christus. Wenn wir nicht voll sind mit dem Geist der Wahrheit, wenn wir den Geist der Wahrheit nicht lieben, dann werden wir uns nicht trauen, gegen 400 Leute aufzustehen und sagen, das ist alles falsch. Die Realität Gottes sieht ganz anders aus, wenn wir uns nicht trauen. Vor allem, wenn wir wissen, es könnte uns unser Leben kosten. Es wird aber nötig sein, bei dem, was die Bibel uns noch alles verspricht, dass wir so einen Mut und so eine Liebe zur Wahrheit haben, dass wir die Wahrheit mehr lieben als unser Leben, so wie dieser Prophet Micha. Und kein Mensch kann gegen die Wahrheit was ausrichten. Und was ist hier passiert? Gott hat den König angelogen. Micha hat gesagt, ich werde nur reden, was der Herr mir sagt. Und der Herr hat ihm gesagt, ja, sag dem König, was er hören will. Kennt ihr die Stelle, wo Paulus von den Leuten spricht, die sich die Leute holen, die das predigen, wonach ihnen die Ohren jucken? Das ist genau hier passiert. Der König, wir sehen ja in der Art und Weise, wie der König mit Micha redet, er weiß eigentlich, was die Wahrheit ist. Er weiß es. Aber er lebt in so einer Fantasiewelt, er will das nicht wahrhaben. Er will es absolut nicht wahrhaben. Er weiß, das, was er macht, ist eigentlich nicht gut. Seine eigenen Worte überführen ihn. Aber trotzdem, er liebt die Wahrheit nicht. Und was passiert mit ihm? Er liebt die Wahrheit nicht. Wer erlaubt dem Lügengeist, ihn zu verführen? Gott. Genauso wird Gott auch uns, wenn wir die Wahrheit nicht lieben, eine wirksame Kraft der Verführung senden. Vielleicht einen Lügengeist oder irgendeinen anderen Geist. Aber wenn wir die Realität nicht lieben und wenn wir vor der Realität weglaufen, dann wird genau das passieren. Dann werden die Dämonen uns verführen und wir werden in einer Fantasiewelt landen. Eine wirksame Kraft der Verführung, ja, wird Gott uns senden, haben wir im Thessalonicher Brief gelesen. Und jetzt heißt es, gibt es eine Stelle im Titusbrief, Timotheusbrief, die ist ganz interessant. Da steht nämlich, ich glaube, 1. Timotheus 4, weiß ich nicht, ja, 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen. Oh, eigentlich geht das ja nicht nach einigen Lehren, aber gut. Der Geist sagt das aber. Vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Und interessanterweise, hier steht Planos Pneuma, irreführende Geister. Und dieses Wort ist genau das gleiche, was Paulus im Thessalonicher-Vers verwendet hat. Eine wirksame Kraft der Verführung. Verführung. Haben wir auch dieses gleiche Wort, Planos. So. Wenn wir das zusammennehmen, merken wir, und die Stelle aus Chronik hat uns ja auch schon gezeigt, okay, die ist ja Altes Testament, glaubt ihr die Hälfte nicht. Aber aus diesen zwei Stellen im Neuen Testament sehen wir, da stecken tatsächlich Dämonen dahinter. Da sind Dämonen dafür verantwortlich, die uns in eine Fantasiewelt hineinbringen. Zum Beispiel ein Lügengeist. Keine Ahnung, was es da noch gibt. Ja. Aber es sind, Paulus sagt, es gibt irreführende Geister. Und diese irreführenden Geister, das ist diese Kraft der Verführung, der Gott erlaubt, uns zu verführen. Warum erlaubt Gott das? Weil er böse ist? Nein, weil wir das so wollen. Weil Gott wird einem jeden geben nach dem Wunsch seines Herzens. Psalm 37 zum Beispiel, steht noch an vielen anderen Stellen. Gott wird uns nach dem innersten Herzenswunsch geben. Und wenn wir lieber Lüge, wenn wir lieber Fantasiewelt haben wollen, anstatt Wahrheit und Realität, dann wird Gott uns das geben. Und am Ende wird jeder das kriegen, was er sich von Herzen gerne wünscht. Einige werden sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden. Ja, und Paulus sagt dann, was das sind. Die sind dann, durch was die gekennzeichnet sind. Das kann sich jeder zu Hause durchlesen. Ich habe ja in den Predigten vorher, die dieses Thema schon angeschnitten haben, diese ganzen Verse einmal euch so vorzitiert. Ne? Und gerade in diesen Briefen von Paulus, da finden wir so eine Menge Verse, die mochte ich früher nicht. Weil die zeigen uns irgendwie, wir leben nicht so. Und wir finden diese Verse ein bisschen als gemein oder streng oder doof, weil die uns überführen. Ja, aber das sind gerade diese Verse, die uns zeigen, du lebst noch nicht in dieser Welt, wo Gott dich haben will. Du lebst nicht in der Realität, in der Gott dich gerne haben möchte. Gott möchte, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo die ganze Welt sieht, da leben wirklich die Menschen, die wirklich in der Realität Gottes sind. Die Menschen, die ihren Chef ehren. Die Menschen, die sich demütigen. Die das nicht nur sagen oder irgendwie als Lehre. Ja. Heute ist es tatsächlich so, die Gemeinde ist eigentlich eher so Disneyland und Fantasyland. Weil da sind all die Leute, die diese Dinge behaupten zu tun, aber sie nicht tun. In der Welt behauptet ja keiner, sowas zu machen. Aber in der Gemeinde sind dann die ganzen Leute, die sagen, ja, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Ja. So. Der Lehre nach. Aber wenn die Realität nicht da ist, ist das... wird aus dem Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit, dann wird da ganz schnell irgendein Disneyland draus. Und das ist nicht gut. Ja. Gottes wahre Gemeinde ist ein Ort der absoluten Realität. Und wofür jegliche Lüge und all solche Sachen kein Platz ist. Und wenn wir uns belügen, indem wir denken, dass wir irgendwo heilig sind und auf den Wolken schweben, ja, aber wir lesen dann diese Sachen, die dann Gott über unseren Alltag sagt, wie wir uns im Alltag leben sollen, wir kriegen das nicht auf die Reihe, dann müssen wir runterkommen. Dann müssen wir uns entscheiden. So, wollen wir jetzt endlich mal anfangen, die Wahrheit zu lieben? Oder wollen wir weiter auf unseren Wolken schweben? Wollen wir uns entscheiden, ich will ab heute den Geist der Wahrheit lieben und ich möchte ihn irgendwie erkennen, dass ich irgendwann hoffentlich mit dem Geist der Wahrheit erfüllt werde oder möchte ich mit einem Geist der Lüge erfüllt werden? Das ist auf den Punkt gebracht, unsere zwei Optionen, die wir haben. Entweder den Geist der Wahrheit oder einen Lügengeist. Oder einen irreführenden, verführenden Geist, der mich in irgendeine Fantasiewelt hineinbringt. Erst Johannes 4, Vers 6. Das mit den Dämonen hätte ich mir irgendwie ausgedacht. Das passt jetzt besonders gut auf. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Hier haben wir wieder das gleiche Wort. Man kann das auch mit Irrwahn oder mit so Verrücktheit übersetzen. Ja. Es gibt einen Geist der Wahrheit. Und es gibt einen Geist der Verführung, einen Geist des Irrtums, oder wie auch immer man den nennen möchte. Ist mir egal, wie ihr den nennt. Ja. Ihr müsst wissen, es gibt zwei Geister. Und früher oder später werden wir entweder mit dem einen oder mit dem anderen voll sein. Und Jesus sagt in Johannes 18, jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So, je mehr ich irgendwo in eine Fantasiewelt abgleite, je mehr ich mich verführen lasse. Und je mehr ich meine Augen für die Realität Gottes verschließe, mit der ich ja konfrontiert werde, wenn ich im Wort bleibe, umso weniger werde ich die Stimme Gottes hören. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum viele Christen die Stimme Gottes nicht hören, weil sie völlig irgendwo in einer Fantasiewelt leben. Ja, dann hörst du Gottes Stimme nicht. Weil Jesus sagt, nur wer aus der Wahrheit ist, hört die Stimme Gottes. So, der Und es ist nicht Gott dran schuld, ja, wenn wir die Gottesstimme nicht hören. Jemand, der behauptet, ja, Gott redet nicht mit mir. Jemand, der Gott anklagt, weil er seine Stimme nicht hört, der hat es nicht gepeilt. Denk doch mal an den Propheten, an den König, an den gottlosen König mit Micha. Der Prophet hat ihm ständig gesagt, was Gott gerne möchte von ihm. Der Prophet Micha hat es ihm sehr klar gesagt. Und es war im Grunde noch nicht mal nötig, dass der Prophet ihm sagte, weil der König wusste eigentlich, was die Wahrheit ist. Ja. So, und dann kann Gott noch so allmächtig sein und Gott kann noch so viele Propheten schicken. Wir werden trotzdem immer dagegen entscheiden, selbst wenn wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Dann können wir nicht die Schuld auf Gott schieben, wenn wir seine Stimme nicht hören. Wenn wir sehr lange Gottes Stimme nicht gehört haben, dann wird es wahrscheinlich Zeit, dass wir anfangen, nach der Wahrheit zu suchen, nach der Realität zu suchen. Ja. Ein gutes Mittel dafür ist, ich schlage einfach das Neue Testament auf, streicht euch alle, das fällt mir jetzt gerade so ein, streicht euch alle Gebote an, die Jesus sagt. Alle. Das müsst ihr euch erstmal trauen, ne? Weil die meisten davon werden die nicht einhalten. Die meisten davon werden nicht leben. Streicht euch alle diese Gebote an, die Jesus sagt. Dann sagt ihr, okay Gott, das ist deine Realität. Das ist, wo du mich gerne hättest. In dieser Welt sollte ich eigentlich leben. Tue ich aber nicht. Und wenn du nicht ein Wunder tust, wird das wahrscheinlich auch nie im Leben passieren. Und Gott sagt, seid vollkommen, wie ich vollkommen bin. So, ja, das ist Gottes Realität. Aber wir suchen uns all die Gebote Gottes raus, die er sagt. Es reicht, wenn wir nur die aus den Evangelien nehmen. Gut genug. Aber wenn die nicht ausreichen, dann nehmen wir noch die Paulusbriefe dazu. Und Jakobus auch noch. Ja, und dann präsentieren wir das alles Gott. Und dann sagen wir, Gott, ich möchte das als deine Wahrheit akzeptieren. Ja, viele Leute akzeptieren das ja noch nicht mal. Sie haben so fromme theologische Kurzschlüsse oder theologische Ausreden, wo sie sagen, ja, ja, ich muss mir darum keine Sorgen machen, dass ich, irgendwann wird Gott das schon automatisch in mir machen. Nein, Gott wird es nicht in dir automatisch machen. Wenn du die Wahrheit nicht liebst, wird es nie passieren. Dann wird es nicht automatisch kommen. Ja, wenn du die Wahrheit nicht liebst, wird es nicht passieren, dass du in die Wahrheit kommst. Ja. So, wir gehen in das Wort, wir suchen uns all die Sachen raus und dann müssen wir uns entscheiden. So. Wollen wir das akzeptieren als Gottes Realität? Ja. Zum Beispiel sagt Gott so, wer seinen Dienst nicht von Herzen tut für seinen Chef und so, der verlästert die wahre Lehre. Wer nicht so und so lebt, der verlästert die Lehre Gottes, sagt Paulus im Timotheusbrief. Ja, wenn wir jetzt nicht zugehen, hier gibt es noch viele solche Verse. Und dann akzeptieren wir das. Sagen Gott, das ist die Realität. Und wir akzeptieren auch, dass wir nicht dahin, da sind. Ja? Und wir müssen auch wissen, dass wir niemals aus eigener Anstrengung dahin kommen werden. Oh, oh. Wenn wir das denken, dann leben wir wirklich in einer schrägen Fantasiewelt. Und wir glauben, dass wir das irgendwie selber schaffen. Das schaffen wir niemals. Ja. Aber wir akzeptieren das als Gottes Wahrheit. Und wir sagen, Gott, ich möchte, dass du das irgendwie in mir wirkst. Ich entscheide mich dafür. Und ich will das. Ich weiß, dass es unmöglich ist. Aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und je mehr ich mich aufgebe und mich demütige, umso mehr werde ich in diese Realität Gottes hineinkommen. Und umso mehr Möglichkeit hat der Geist der Wahrheit, mich in die Wahrheit Gottes hineinzubringen. Ja. Nur sind da so ein paar Sachen nötig. Wir müssen einmal zugeben, dass wir nicht so geistlich sind, wie wir meistens denken. Wisst ihr, ich sage euch einen guten Trick. Jedes Mal, wenn ihr euch darüber ärgert, dass ihr gesündigt habt, das ist ein Zeichen dafür, dass ihr nicht in der Realität Gottes lebt. Weil die Realität Gottes sagt, dass ihr sehr verdorben seid. Dass ihr zu aller Sünde fähig seid. So, wenn euch das aber wundert, oh, wie konnte ich diese Sünde nur machen? Das bedeutet, ihr habt euch für besser gehalten, als ihr eigentlich wart. Ja. Gottes Wahrheit sagt, das Herz des Menschen ist absolut böse und zu jeder Sünde fähig. Und in euch ist nichts Gutes und eurem Fleisch ist immer noch nichts Gutes. Ja. Das ist die Realität. Wenn wir nicht verstehen, warum konnte ich diese Sünde machen? Oh, habe ich nicht auf mich aufgepasst oder so? Nein. Dann hast du dich, das Problem ist, du hältst dich für besser, als du wirklich bist. Du bist verführt. So, um ganz klar zu sein. Und das ist das Erste. Wir müssen zugeben, wir sind nicht so geistlich, wie wir eigentlich gerne sind oder wie wir in unseren eigenen Gedanken oder Träumen manchmal zu vollkommen. Die sind wir nicht. Ja. So, natürlich, wenn hier Erweckung wäre und so, dann würde sich keiner um Fußball kümmern. Wenn der Geist Gottes kommen würde, wahrscheinlich würde keiner Bock haben, auf Fußball zu gucken, weil viel krassere Sachen passieren. Ja? Ist aber nicht so. Und ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, ich würde nicht gerne Fußball gucken. Ja? Das ist die Wahrheit. So. Wahrscheinlich wird Gott das eines Tages verändern. Das traue ich ihm zu. Schon so manche Sachen wird mir da verändern. Ja? Aber wir müssen wirklich echt sein. Paulus sagt, die Gemeinde ist ein Säule und ein Fundament der Menschen, die echt sind. Und nicht von irgendwelchen Leuten, die irgendwo über den Wolken schweben und in irgendwelchen Lügen und Wunschvorstellungen und Hoffnungen leben, die sich nie erfüllen werden, nicht weil Gott nicht dazu in der Lage ist, sondern weil sie selbst das Problem sind. Und weil da so viele Hindernisse und Blockaden sind, die sie nicht wahrhaben wollen. Ja. Aber wenn wir das gemacht haben, wenn wir ein Ja zur Realität Gottes gesagt haben, wenn wir zu allen Geboten Jesus gesagt haben, Ja und Amen, Jesus, du sagst, ich soll das tun, okay, ich will das tun. Ja. Und wenn wir alle unsere faulen theologischen Ausreden, oh, ich bin ja frei vom Gesetz und bla bla bla, und all sowas, ja, wenn die alle mal über Bord geschmissen haben, ja, und einfach so wie ein kleines Kind sagen, Jesus, ich will dir folgen und ich will deine Gebote befolgen, ich will wirklich mich selbst verleugnen, wer sich nicht selbst verleugnen kann, ich mein Jünger sein. So, ich will all diesen theologischen Ballast abwerfen und einfach, dann werden wir bereit. Dann fangen wir an, uns zu öffnen für den Heiligen Geist. Und er wird uns nicht sofort in die Wahrheit führen und nicht sofort frei machen. Er wird uns erstmal zeigen, was sind da alles für Dinge in deinem Herzen, die die Wahrheit blockieren. Neid, Eifersucht, Kritiksucht, überall Fehler finden bei anderen, Härte, all diese Dinge, die werden dann rauskommen. Und die müssen rauskommen, sonst werden wir nie in die Wahrheit kommen. Ja. Und je mehr wir im Wort sind, umso schneller wird das passieren. Jesus sagt an die zu den Juden, die an ihn glauben, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja. Das sind die vier Schritte. Glauben, im Wort bleiben, erkennen und dann frei werden. Und dann führt der Geist uns in die Wahrheit. Aber wenn wir nicht anfangen, die Wahrheit zu leben, dann werden wir irgendwann nicht voll mit dem Geist der Wahrheit, sondern voll mit dem Geist des Irrtums sein. Das heißt, praktisch, wir werden in einer Fantasie mitleben. Und wir müssen anfangen, das zu lieben. Und wenn wir merken, wir haben eine Aversion gegen solch, eine Ablehnung gegen bestimmte Verse, wo Gott von uns fordert, im Alltag so und so zu leben oder sich so und so zu verhalten, zum Beispiel die Feinde lieben oder so. Und wenn wir diese Verse nicht wollen oder so, dann lieben wir nicht die Wahrheit. Ja, wenn es da Verse in der Bibel gibt, wo du, ich muss das mal schaffen, so ehrlich zu sein, wenn es Verse in der Bibel gibt, wo du sagen kannst, ich hasse diesen Vers, ich mag den nicht, in mir sträubt sich alles gegen diesen Vers, ja, dann ist etwas in dir, was diese Wahrheit nicht liebt. Wenn du dann weiter rumläufst, ich liebe die Wahrheit, ja, das sind nur Worte, das ist keine Realität. Wir müssen anfangen, die Wahrheit Gottes zu lieben. Und dann wird der Geist uns auch in die Wahrheit führen. Und die Alternative ist, dass wir irgendeinen anderen Geist bekommen, der uns in irgendeine Fantasiewelt, in irgendeine Lüge hineinführt. Okay. Ich glaube, ich hab das Gefühl, ich habe alles gesagt. Ich stelle noch ein paar andere interessante Sachen, die wir lassen wir weg. Okay, ich schließe mit einem Vers. Johannes 3, Vers 21. Lesen dann Vers 19 nochmal, Vers 18 nochmal. Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Das gilt immer noch. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und das Licht, das ist das, was die Lüge, die Fantasiewelt, alles Falsche aufdeckt, sichtbar macht. In Epheser 5, Vers 13 steht, alles, was offenbar wird, ist Licht. Ja. Das Licht ist in die Welt gekommen. Okay, das Licht kommt. Ja. Vielleicht in Form eines Propheten Micha. Und sagt dir, das, was du hast, das ist nicht von Gott. Und es wird ungekommen. Oder in irgendeiner anderen Form, keine Ahnung. Ja. Zum König Ahab kam das Licht in der Form von Micha. Aber das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus ist das Licht. Und das Gericht besteht darin, dass das Licht gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Problem ist nicht die Sünde. Weil die Sünde, für die ist Jesus gekommen, und weil jeder Mensch Sünde hat, kommt Jesus, um uns von unserer Sünde zu retten. Die Sünde ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Sünde nicht anerkennen wollen. Das Problem ist, dass wir nicht zugeben wollen, wenn das Licht da ist und wenn das Licht leuchtet und wenn das Licht Gottes sagt, da und das ist etwas bei dir, was nicht in Ordnung ist. Ja. Und wenn wir dann sagen, nein, es stimmt nicht, ich habe doch das und das mit Jesus erlebt, das kann gar nicht sein, dann kommen wir unter das Gericht, ja, weil wir vor dem Licht weglaufen. Dann lieben wir die Finsternis mehr. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Jemand, der in der Wahrheit, in der Realität lebt, hat kein Problem damit, dass seine Werke aufgedeckt werden. Der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Bei so einer Person wird klar, so eine Person wird kein Problem haben, seine Fehler zuzugeben. Und wenn so eine Person in der Stadt etwas Gutes getan hat, dann wird sie sofort sagen, das war Gott durch mich, weil ich bin eigentlich nur zu bösen Sachen in der Lage. Das steht hier, das haben wir gerade gelesen. So, die Wahrheit tun heißt zum Licht kommen. Vater im Himmel, danke, dass du uns nicht unserer Verführung überlässt. Du sagst in deinem Wort, alle Menschen sind Lügner. Und das trifft wohl auch auf uns zu. Und ich möchte mich da nicht irgendwie rausreden. Ich glaube dir, wenn du sagst, dass ich ein Lügner bin. Und danke, dass du uns nicht in der Lüge und in unserer Fantasiewelt, in unseren Wunschvorstellungen lässt, sondern dass du diesen Geist der Wahrheit extra hierhin geschickt hast und dass du extra weggegangen bist, damit dieser Geist der Wahrheit kommen kann und damit wir ihn empfangen können. Und du hast eine Gemeinde im Sinn, die absolut real ist und wo keinerlei Lüge, keine Heuchelei und keine komischen Wunschvorstellungen sind, wo keine Leute sind, die irgendwo komische Sachen glauben, die sich nie erfüllen werden oder so, sondern wo die aus Menschen besteht, die total real und echt sind und die ihre Fehler nicht zudecken, sondern total auf, im Gegenteil aufdecken. Heiliger Geist, überführe uns doch bitte, zeig uns doch bitte, wo wir den Geist der Wahrheit, wo wir dich als Geist der Wahrheit nicht akzeptieren wollen, wo wir das Wort der Wahrheit nicht annehmen wollen, oder wo, zeig uns doch bitte, wo wir verborgene Dinge in unserem Herzen haben, die sich gegen die Wahrheit wehren und sträuben und die nicht die Wahrheit wahrhaben wollen. Vergib uns, wo wir die Lüge mehr geliebt haben. Vergib uns, dass wir die Wahrheit nicht geliebt haben. Und vergib uns, dass wir uns dadurch all den irreführenden Geistern und der Kraft der Verführung geöffnet haben. Die Wahrheit ist, wir haben uns jedes Mal, wenn wir die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, entscheiden wir uns für den Geist des Irrtums und wir entscheiden uns für die Kraft der Verführung, für die wirksame Kraft der Verführung. Vater im Himmel, jeden, den du jetzt schon überführst und der das erkennt oder der vielleicht während der Predigt Überführung bekommen hat. Wir widerrufen diesen Geist des Irrtums, diesen Geist der Lüge in Jesu Namen. Die Gemeinde ist eine Säule und ein Grundfeste der Wahrheit, der Realität. Geist der Wahrheit, du sollst dich hier wohlfühlen und du sollst hier dein Haus haben. Und jeder Geist der Lüge, der darf hier nicht sein, du musst gehen. Wir verabscheuen dich. Jeder Geist des Irrtums muss hier gehen. Und jeder, der hier bleiben will, der muss sich entscheiden, ob er den Geist der Lüge aufgeben will oder behalten möchte. Oder ob er den Geist der Wahrheit lieben möchte. Jesus, wir entscheiden uns, soweit es in unserem Bewusstsein, in unserer Macht steht, wissen, dass wir ohne dich nichts tun können. Wir entscheiden uns, den Geist der Wahrheit zu lieben. Wir entscheiden uns, die Wahrheit zu lieben. Wir wollen die Wahrheit lieben und wir wollen alle deine Gebote und deine Realität die du in deinem Wort uns vorlegst. Wir wollen Ja und Amen dazu sagen. Wir bekennen, dass wir ohne dich nichts tun können und niemals das schaffen werden. Aber wir vertrauen darauf, dass du mit deiner Kraft in uns lebst und dass du dein vollkommenes Leben in uns ausleben willst. Und ich nehme Autorität über jeden Geist der Lüge und jeden Geist der Wahrheit und ich befehle dir, dass du gehst. Ich erlaube dir nicht, hier zu sein. In jedem Menschen, der dich nicht will und der sich entschieden hat, die Wahrheit zu lieben, du musst ihn verlassen jetzt, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, dass du uns nicht aufgibst. Danke, dass du uns in die Realität, in deine Realität holst. Und danke, dass wir erkennen dürfen, wie die Dinge wirklich sind. Vergib uns, wo wir nur auf das Äußere geschaut haben. Vergib uns, wo wir nicht gesehen haben, dass es eine unsichtbare Realität hinter diesen Sachen gibt, hinter diesen äußeren Abbildern. Vergib uns das. Vergib uns, wo wir uns daran gestoßen haben, dass andere Christen andere Ausdrücke benutzen, andere Formen benutzen. Vergib uns, dass wir uns daran aufgehalten haben. Vergib uns diesen krankhaften Drang, sie zurechtzuweisen und sie zu korrigieren und ihnen unsere Sprache oder unsere Form aufzuzwingen. Es tut uns leid. Danke, Jesus, für deine Gnade. Amen. Amen.